Stichwort Austeritätspolitik. Lassen Sie uns, so lange ist es ja schon wieder her, ein Vierteljahrhundert zurückgehen. Wir sind also in der Zeit von 1989 bis 1991. Das real existierende sozialistische Lager, so wird es genannt, verabschiedet sich, ohne das groß vorher angekündigt zu haben. Damit ist auch die bipolare Staatenordnung Geschichte. Und in Europa stellt sich jetzt natürlich die Frage also einer Neuordnung, zumal unter den Bedingungen einer vergrößerten Bundesrepublik Deutschland, nachdem sich die Deutsche Demokratische Republik ihr angeschlossen hat. Die Länder der europäischen
angeschlossen wurde.
Oder so. Die Länder der Europäischen Gemeinschaft beschlossen in dieser Situation eine verstärkte europäische Integration, deren Kernstück eine gemeinsame Währung sein sollte und ja dann auch geworden ist. Von wem kam eigentlich in dieser Situation, dieser konkreten historischen Situation, der Gedanke auf zur Errichtung einer gemeinsamen europäischen Währung?
Ja, das ist... Also erstmal die Einführung, dass vor 25 Jahren, mitten in dieser großen Umbruchszeit der Jahre 89 bis 91, da geht eine alte Ordnung zugrunde, Weltordnung, die des Kalten Krieges oder der Systemkonkurrenz. Und es öffnet sich eine historische Periode, in der gerungen wird um neue Weltordnung. Und nun muss man dazu sagen, und in dieser neuen Weltordnung, dazu gehört die Öffnung Osteuropas und die deutsche Einigung, also der Anschluss der DDR. Und die Frage, was wird aus Deutschland in der Mitte Europas? Die alte strategische Frage des späten 19. 20. Jahrhunderts und so weiter. Die Herfried Münkler ja immer wieder so beantwortet, dass jetzt Deutschland praktisch wieder in dieser alten Rolle ist als Hegemonialmacht Europas, ihre Macht auch im Westen und im Osten Europas entsprechend auszuüben. Und damit sozusagen möglicherweise ein neues Katastrophen- und Kriegsszenario gemacht wird. Das würde Münkler allerdings nicht so sehen. Aber wie dem auch sei, es standen gewissermaßen in dieser Periode unglaublich zentrale Machtfragen, sowohl für die deutsche Politik als auch für die europäische Politik an. Da muss man einen Punkt zurückgehen. Der Kommissionspräsident in Europa war zu dieser Zeit, aber es lief bei ihm geradeaus, Jacques Delors. Seit Mitte der 80er Jahre. Jacques Delors war französischer Finanzminister, französischer Sozialist, überzeugter Sozialist, also eher im Sinne von Planification und auch sozialer Gerechtigkeit. Jacques Delors hatte in Frankreich sozusagen durch die Einführung des Monetarismus, durch die Abkehr sozusagen von einem linken Keynesianismus, der in der Anfangsphase von Mitterrand mit den Kommunisten noch zusammen geherrscht hatte, ab 83, 84 ein völliges Umschwenken der französischen Wirtschaftspolitik, sozusagen mit dem Hauptziel Inflationsbekämpfung und Reduzierung der Staatsschulden, woran sie jetzt noch arbeiten. Und das war die Voraussetzung dafür, dass der Franc stabil wurde, der vorher immer unter starken Inflations- und Abwertungsdruck gestanden hatte, der französische Fonds. Und Jacques Delors war dann derjenige, der angetreten ist als Kommissionspräsident ab 1987, das Projekt des europäischen Binnenmarktes durchzusetzen. Wir haben dazu damals auch ein Buch gemacht über den europäischen Binnenmarkt 92, weil uns sehr früh klar wurde, auch schon bevor jetzt diese großen politischen Umwälzungen kamen, dass dort gewissermaßen eine Neuorientierung europäischer Politik stattfindet, die sehr stark unter den Prämissen des Marktradikalismus und des Monetarismus steht. Also das, was sich auf der nationalen Ebene der Wirtschaftspolitik schon seit den 70er Jahren angedeutet hat, die Abkehr vom Keynesianismus, ob links oder rechts, hin sozusagen zum Monetarismus und zum Rückzug, also zum Neoliberalismus, zu einer neoliberalen Wirtschaftspolitik. Das wurde jetzt praktisch mit dem Binnenmarktprogramm 92, weil man ja sagen könnte, wieso nochmal Binnenmarkt stärken, weil ja doch die Zölle abgeschafft waren. Also ein ursprüngliches Ziel der Europäischen Gemeinschaft, Wirtschaftsgemeinschaft von 1957. Nein, es ging darum, einen wirklichen Binnenmarkt herzustellen durch die freie Bewegung der Arbeitskraft, also durch transnationale Arbeitsmärkte mit hoher Flexibilität, Abschaffung von nationalen Sonderrechten und so weiter. Und das Ganze, das jetzt darum geht, deshalb gehe ich jetzt darauf ein, der Grundgedanke war, Europa muss sich in der Welt des 21. Jahrhunderts als Global Player positionieren. Und das war auch der Grundgedanke, der sozusagen die führenden Politiker in Deutschland, von Helmut Kohl, aber dann bei Gerhard Schröder und so weiter, noch stärker. Das heißt, die Wahrnehmung der Weltveränderung bei den europäischen Eliten, wie man das heutzutage nennt, war, dass Europa nur eine Chance hat, im 21. Jahrhundert, auch dann schon im Blick auf die Entwicklung in Ostasien mit China und so weiter, eine wichtige ökonomische und politische Rolle zu spielen, wenn dieses Europa sich sozusagen ökonomisch vereint und auch politisch stärker vereint. Und das war, steht meiner Ansicht nach am Anfang, dann auch nach dem Ende der Sowjetunion, deutsche Einigung, ist das gewissermaßen übertragen worden auf der Basis des Binnenmarktes, der bis 1992 realisiert sein sollte, hat man jetzt gesagt, wir brauchen, jetzt kommen neue gewaltige Aufgaben auf uns zu. Es war ja nicht nur die Wirtschafts- und Währungsunion, die schon unter Jacques Delors als Konsequenz aus dem Binnenmarktprogramm, also wenn wir den Markt so als einheitlichen Markt gestalten, dann brauchen wir auch eine einheitliche Währung und eine einheitliche Wirtschaftspolitik. Das wusste man aber damals schon, dass das so nicht gehen würde. Aber man hat ja noch etwas anderes. Also musste man eigentlich beschließen, was noch gravierender war in den Auswirkungen, die Osterweiterung der EU in den 90er Jahren. Also die enorme Ausweitung auf der einen Seite und sozusagen der Schritt zur Währungsunion, der dann mit der Errichtung der Europäischen Zentralbank und der Einführung des Euro 1998 und dann die Währungseinführung 2000 beschritten wurde. Das waren die großen Weichenstellungen, die aber von Anfang an immer unter Perspektive standen, wir müssen als Europa im 21. Jahrhundert mit den Großmächten, und da sagt man USA, mit denen man auch über die NATO verbündet war, aber vor allem auch in Ostasien und so weiter, müssen wir konkurrenzfähig sein. Das war der, würde ich sagen, der Leitgedanke. Leo Bieling hat das in verschiedenen Arbeiten, die er in den letzten Jahren auch gemacht hat, immer wieder auch ausgearbeitet, dass die EU-Politik seit den 80er Jahren immer unter dem Motto steht, Positionierung als potenziellen Global Player im 21. Jahrhundert.
Diese Euro-Einführung verlief ja tatsächlich auch nach einem Stufenplan und der von Ihnen angesprochene europäische Binnenmarkt mit einem völlig liberalisierten Kapital- und Handelsverkehr war die erste Stufe bis 1993 vorgesehen. Eingeführt ist der Euro dann am 1. Januar 1999 und als Bargeld am 1. Januar 2002. Sie haben es schon angesprochen, diese Hinwendung zum Monetarismus, ja. Also rein auf die Geldwertstabilität hingeführte Wirtschaftspolitik. Nichtsdestotrotz noch einmal die Frage, wie wurde der Euro konstruiert?
Ich will vorher, vielleicht bevor ich gleich auf die Frage eingehe, noch eines sagen. Zentral war natürlich, das haben wir in unseren Arbeiten da immer sehr früh hervorgehoben, dass man den Modus der Integration umgestellt hat. Der Modus, das ist das eigentlich Revolutionäre, wollte ich gerade sagen, also eine wirklich tiefgreifende Veränderung der europäischen Integration, die mit dem Binnenmarktprogramm und dann der Einführung der Währung, der gemeinsamen Währung stattgefunden hat. Dazu sind auch viele von Linken Bücher erschienen seit den frühen 90er Jahren. Die haben wir damals alle in der FEI oder FEG, haben wir das auch sehr gründlich zur Kenntnis genommen. Es wurde mal so formuliert, die alte EG oder EWG, das war ein Zusammenschluss auf der Basis der jeweiligen Verträge von relativ souveränen Staaten. Und die Europapolitik sollte unter anderem dazu beitragen, die nationale Souveränität zu stärken, also Programme auf der nationalen Ebene zu stärken. Das Umschalten oder das war der Kern, sagen wir mal, war nicht nur der Monetarismus auf der Ebene der Wirtschaftspolitik, man soll was gegen Inflation tun, sondern war die Anerkennung des Marktes als des zentralen Regulators. Also der Binnenmarkt sollte gleichzeitig das Feld werden, auf dem gewissermaßen Politik reguliert wird. Und das ist die entscheidende Veränderung. Nicht nur der flexible Arbeitsmarkt, der, ich kann das jetzt natürlich nur andeuten, der praktisch als europäischer Markt, als freier Arbeitsmarkt zerschlägt, das, was die Gewerkschaften in den einzelnen Ländern sozusagen an Schutzsicherungen über Tarifverträge und so weiter eingebaut haben. Deswegen gab es von daher auch immer noch Widerstand und sozusagen die durch Tarifverträge geschützten Verhältnisse sind nicht überall aufgehoben, aber überall hat sich die Prekarität ausgeweitet. Und das war sozusagen Verbilligung von Arbeitskraft. Und sozusagen das Zweite, die nationalen Sozialsysteme. Es hat ja keinen Eingriff gegeben von der EU in die nationalen Sozialsysteme, weil das ist im Vertrag nicht abgesichert. Aber über den Wettbewerb und über die freie Bewegung des Kapitals in der Europäischen Union und die freien Märkte wurden die nationalen sozialen Sicherungssysteme unter Druck gesetzt. Sie mussten konkurrenzfähig werden, das Standortdenken. Wir dürfen nicht zu hohe Sozialkosten, zu hohe Lohnnebenkosten und so weiter haben. Das war praktisch also die Wettbewerbsorientierung der Europäischen Union über den großen Markt und die Marktsteuerung. Die war der zentrale Punkt, um die gesamte EU sozusagen umzubauen. Und die Konstruktion der Währungsunion, also man sagt manchmal, als die deutsche Einigung perfekt war, stand Helmut Kohl als Bundeskanzler unter großem Druck seiner besten Freunde. Es war ja doch bekannt, dass sowohl Frau Thatcher als auch Mitterrand in Frankreich, der nochmal zu Hans Modrow gefahren war, nach Dresden oder Leipzig, um nochmal abzutesten, ob nicht doch noch irgendwie eine Konföderation von den beiden Staaten möglich sei. Am schlimmsten aus Kohlscher Sicht war sein christdemokratischer Parteifreund Andreotti in Italien, der öffentlich gesagt hat, wie gut da war das, dass Deutschland 50 Jahre geteilt war. Und jetzt kommt wieder das auf uns zu, das Problem mit diesem starken Deutschland. Frau Thatcher in England hat ihre Berater zusammengeholt, um auch zu sagen, was machen wir jetzt mit diesem neuen Deutschland? Das war ja sozusagen die entscheidende Frage. Und es gibt jetzt die eine Interpretation, die sagt, in dem Europäischen Rat ist Helmut Kohl unter Druck geraten, und um Zeichen zu setzen, dass Deutschland jetzt in der Folge der Wiedervereinigung bereit ist, Zugeständnisse zu machen im Bereich der Integrationspolitik. Weil Integration auch immer bedeutet, von der Konstruktion am Ausgangspunkt her, es ist nicht nur der Raum, in dem jetzt Deutschland groß geworden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern es war auch immer konzipiert als ein Raum, um Deutschland zu kontrollieren. Das ist ein bisschen die Ambivalenz. Bis heute, allerdings heute merkt man es nicht mehr so stark. Ja, aber schon nach 1945 war das natürlich sehr viel stärker, dieser Gedanke, was ich übrigens nach wie vor positiv finde an der Integration, um das zu sagen, dass es, wenn auch von anderen kapitalistischen Ländern, eine Konstruktion war, mit Deutschland zusammenarbeiten, aber sie unter Kontrolle zu halten, und die Amerikaner sorgen dafür, dass sie nicht an Atombomben kommen. Das war so 50er, 60er Jahre die Konstruktion, die gewählt war. Man sagt jetzt, dass vor allem Frankreich darauf gedrängt hat, dass die Deutschen Zugeständnisse machen in Bezug auf eine gemeinsame Währung und dass Helmut Kohl dem zugestimmt hat. Die Bundesbank, die auch heute gegen die EZB und gegen Draghi auch immer wieder sagt, das ist unmöglich, was der macht. Die Bundesbank war eigentlich die stärkste. Ich glaube, der damalige Bundesbankpräsident Pöhl ist auch zurückgetreten. Anfang der 90er Jahre, aus Protest dagegen, dass sozusagen Helmut Kohl, die deutsche Regierung hat übrigens zur gleichen Zeit plötzlich einen Plan für eine große gesamtpolitische Integration Europas entwickelt. Da wussten die alle, dass das wahrscheinlich so überhaupt nicht realisierbar ist. Aber wie gesagt, ich interpretiere es jetzt mal so, es war ein politisches, Anführungszeichen, Geschenk der Deutschen, die natürlich, das wussten doch die Nachbarländer, die D-Mark ist praktisch das Identifikationsmerkmal nicht der deutschen Wirtschaft, der sogenannten Wirtschaftswunderwirtschaft, sondern auch der Deutschen in ihrem Bewusstsein, zum Teil bis heute. Und dieses Angebot zu machen, darauf zu verzichten mit einer gemeinsamen europäischen Währung, natürlich bei den Hardlinern mit dem Hintergrund, dass man auch mit dem Euro noch besser fahren kann, weil dann Deutschland nicht mehr unter Aufwertungsdruck stehen würde. Das stand ja vorher, die D-Mark immer unter Aufwertungsdruck, was zu Konflikten auch geführt hat. Aber also ich denke mal, dass da in diesem politischen Kontext muss man die Einführung einer gemeinsamen Währung sehen. Wir haben Anfang der 90er Jahre, ich erinnere mich an eine große Versammlung in Frankfurt im Gewerkschaftshaus mit Betriebsräten, 200 Betriebsräten. Da war ich mit Jörg Hufschmidt, der leider schon verstorben ist, Detlef Henschel. Wir haben dort kritisiert, die Einführung des Euro wird zu einer gewaltigen Zuspitzung sozialer Spaltungen in Europa führen. Und haben das scharf kritisiert, das Konzept, das mit der Einführung des Euro verbunden war, auch mit den, es gab ja die Kriterien, so diese, die drei Kriterien, die rein monetär waren, also Inflationsrate, Staatsverschuldung, Gesamtverschuldung, das waren die einzigen Kriterien, nach denen das eingeführt werde. Und wir haben gesagt, man muss die anderen Kriterien, Arbeitslosigkeit, unterschiedliche Produktivitätsentwicklung und so weiter, die müssen mit einbezogen werden und daraus müssen dann Schlussfolgerungen gezogen werden, dass man, wir haben das damals schon gefordert, wenn man schon in einem Wirtschaftsraum mit äußerst unterschiedlicher entwickelter Produktivität eine gemeinsame Währung einführt, dann müssen Transfermechanismen da sein, die also für einen Ausgleich sorgen, wie in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Grundgesetz sozusagen die schwächeren Länder alimentiert werden von den reicheren Ländern. Also wie heißt Bundes, der Ausgleich, das Wort fällt mir jetzt mal.
Länderfinanzausgleich.
Der Länderfinanzausgleich. Mhm. Das war aber von vornherein überhaupt nicht dran zu denken in der Europäischen Union. Allerdings, dass sofort ab dem Jahre, darüber können wir gleich reden, 2000, die Schere dann eingesetzt hat, das hat man wohl so nicht erwartet.
Ja. Aber gab es da eigentlich, es gab ja noch ein viertes Kriterium, nämlich dass die Währung, die also in eine Währungsunion eintreten sollte, 2 Jahre zuvor in den Bandbreiten des europäischen Währungssystems verbleiben sollte. Also man versuchte dort eine Konvergenz der Währung zu erreichen und das hat ja schon unmittelbar nach Maastricht nicht geklappt, nämlich in den Währungsturbulenzen von 1993, als das EWS eigentlich gesprengt worden sind, ist, ja. Italien und Großbritannien rausgegangen ist sogar und das dann dazu geführt hat, dass die Bandbreite der zulässigen Währungsschwankungen von plus minus 2,25% auf plus minus 15%, also fast schon flexible Wechselkurse, realisiert worden sind, hätte man da eigentlich nicht schon hellwach werden müssen, dass also eine solch rein monetaristische Konstruktion überhaupt nicht funktionieren kann.
Ja, also das ist die berühmte Soros-Geschichte.
Ja.
Also das englische Pfund aus dem, das ja sehr widerwillig, also unter Thatchers Nachfolger ist der reingegangen. Und das war sehr widerwillig. Und wie gesagt, Soros bis heute stolz darauf ist. Das war natürlich damals, würden heute Verteidiger des Eurosystems sagen, das waren die Währungen ja noch relativ selbstständig. Und da zeigte sich die Macht der internationalen Finanzmärkte, die ja im Zuge sozusagen der globalen Liberalisierung der Finanzmärkte entstanden war und die riesigen Machtzusammenballung der großen Spekulanten auf den Märkten, dass sie da die Macht hatten, sozusagen einzelne Währungen innerhalb des europäischen der Europäischen Union oder der Europäischen Gemeinschaft praktisch rein oder raus zu spekulieren. Bis dahin bestand die europäische Währungsschlange, die heute ja wieder über Lafontaine eine aktuelle Bedeutung bekommen hat.
Kommen wir gleich noch drauf.
Aber sie haben damit gleichzeitig die europäische Währungsschlange mit kaputt gemacht.
War das eigentlich auch eine Absicht, die Währungspolitik und die Geldpolitik der beteiligten Staaten an der Europäischen Währungsunion gewissermaßen unter dem Kuratel, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, der Finanzmärkte zu stellen?
Ja, also es gab ja in der Literatur, vor allem in der amerikanischen Literatur, die ja immer höchst aufmerksam, also die europäische Entwicklung und so weiter verfolgt oder ihre eigenen Spezialisten da in Harvard und sonst wo hat, viele kluge Leute, die haben das natürlich, diese Entwicklung gesehen und die einerseits waren sie immer positiv gegenüber der europäischen, also die Amerikaner, ohne die Unterstützung der Amerikaner wäre ja die europäische Integration nach 1945 nicht auf den Weg gekommen. Aber diese Dialektik von Bündnisbeziehungen und aber Konkurrenzbeziehungen, die ja im Kapitalismus immer angelegt ist, vor allem im Imperialismus, sage ich jetzt mal, aber meine mit Imperialismus eher die internationalen Beziehungen zwischen kapitalistischen Staaten und die Großmacht, also die Unterschiede in den Machtverhältnissen. Also in den USA, ich habe hier um die Ecke, sage ich gerade, bei den Büchern, die hier um dich rumstehen, eine ganze Reihe von Texten, da wurde die Einführung des Euro oder die Pläne für die Einführung des Euro als Kriegserklärung an den Dollar und die USA angesehen. Und das war es zum Teil auch immer. Also wenn die These, die ich vorher formuliert habe, alle europäischen Projekte seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts waren immer auch gerichtet auf die Perspektive, Europa als Global Player im 21. Jahrhundert weltweit zu positionieren. Und dazu gehörten auch die Pläne für eine gemeinsame Währung, weil man dachte, wir sind mit einer gemeinsamen Währung stärker als mit den vielen Einzelwährungen. Und es war selbstverständlich bei einigen die Idee mit dabei, dass man gegenüber dem Dollar auch mit einer eigenen europäischen Währung als Anlagewährung auf den internationalen Finanzmärkten und im Austausch jetzt auf den Rohstoffmärkten und so weiter, dass man dort europäische Positionen stärken kann und den Dollar schwächen kann. Es war ja der Irakkrieg gegen Saddam Hussein. Da gab es zumindest in der Presse Äußerungen darüber, dass die Bereitschaft der Amerikaner, Krieg gegen Saddam zu führen, auch damit zusammenhing, dass Saddam seine Ölrechnungen einige Zeit vorher von Dollar auf Euro umgestellt hat. Ob das stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Es deutet aber nur an, was auch die Überlegungen waren mit einer solchen Währung, die als Parallelwährung neben dem Dollar für die europäischen Banken sozusagen einen größeren globalen Handelsspielraum eröffnet. Das spielte von Anfang an eine Rolle, und von daher waren dann, sagen wir mal, die Attacken, die auch über die internationalen Finanzmärkte liefen, bis dann natürlich, also 90er, auch bis in die frühen 2000er Jahre, hatten immer auch damit zu tun, dass sozusagen aus den USA dabei das Interesse da war, diese Europäer nicht zu stark werden zu lassen.
Mhm. Bei dem, was Sie sagen, ich las neulich eine Zahl, oder ich habe sie nochmal gelesen, besser gesagt, ja. Ich glaube in dem Memorandum 2014 der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, wonach mittlerweile 30%, da ist der Euro sehr erfolgreich, 30% der Währungsreserven von großen Staaten in Euro angelegt.
Und davon profitiert Deutschland als die Hauptexportnation der europäischen Gemeinschaft, profitiert davon am meisten.